Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell vom 24. Februar 2026 mit Andreas Peter. Wir blicken mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann, auf die anstehenden neuen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Donnerstag. Wir sprechen mit der Wiener Grundschullehrerin Susanne Wiesinger über den Ramadan und das Kopftuchverbot für unter 14-jährige muslimische Schülerinnen an österreichischen Schulen. Mit dem Rechtsanwalt und Wirtschaftsfachmann Thomas Mock sprechen wir über einen Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, mit dem sie den Ausbau wetterabhängiger Stromerzeugung neu regeln und vor allem Kosten für Stromkunden senken will. Und Oliver Stock kommentiert das Für und Wider des Urteils des US Supreme Courts zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Sie hören Kontrafunk aktuell. Kommenden Donnerstag soll es ein drittes Treffen zwischen dem Iran und den USA geben. Laut dem US-amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff sei US-Präsident Donald Trump einigermaßen verwundert, weshalb die iranische Regierung nicht nachgebe, obwohl die USA eine enorme militärische Drohkulisse aufgebaut haben. Wir wollen das erörtern mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Herzlich willkommen, Pierre Heumann.
Einen schönen guten Tag.
Herr Heumann, warum sucht Teheran die Konfrontation mit Trump? Tut sie das überhaupt?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Die Frage ist, warum bleibt Teheran, ich sage jetzt mal stur, warum reichen sie die Hand nicht zum Kompromiss? Da gibt es mehrere Gründe. Erstens, die Leute um den Ayatollah Khamenei sind überzeugt, und er auch, dass es nur einen kurzen Krieg geben wird. Deshalb ist die Gefahr aus iranischer Sicht relativ bescheiden. Sie glauben nicht, dass die Amerikaner einen langen Krieg wollen, aus innenpolitischen Gründen, aber vielleicht auch aus ökonomischen Gründen und weil sie noch andere Ziele haben auf diesem Globus. Es ist also aus iranischer Sicht ziemlich ungefährlich, auch dieses Build-up der Flugzeugträger und der F-35 und wie die Flugzeuge alle heißen, die da im Mittleren Osten im Moment stationiert sind. Das ist ziemlich ungefährlich aus iranischer Sicht, weil eben der Krieg nur kurz sein wird.
Hat auch eine Bedeutung der Streit zwischen den USA und Großbritannien über die Benutzung des Stützpunktes Diego Garcia für eine eventuelle militärische Operation der USA gegen den Iran?
Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist. Es ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass das in iranischen Kommentaren, dass das erwähnt wird.
Ist überhaupt das Mullah-Regime wirklich gut informiert über die Motivlage Trumps, über die gesamte Gemengelage, über mögliche strategische Ziele, strategische Überlegungen, also über die Gesamtlage? Glauben Sie, dass man in Teheran sich sehr gut informiert hat?
Meine Kontakte in Teheran sagen mir etwas anderes. Die sagen, das Problem sei, dass, ich sage jetzt mal, die Intellektuellen und die Amerika-Affinen, dass die nicht mehr im Land sind, die sind ausgewandert in die USA oder in andere Länder, sodass das Regime nur noch mit Leuten bestückt ist, die eben die USA schlecht kennen und die nicht genau wissen, was in den Zirkeln Washingtons, was da gedacht wird.
Lässt sich das umgekehrt auch sagen, dass man in den USA nicht wirklich gut informiert ist über die Machtgefüge, über bestimmte Aspekte im Machtapparat Irans?
In den USA, das ist das Problem von Trump oder eines der Probleme von Trump, ist die Meinung oder ist die Strategie, die richtige Strategie ist sehr umstritten. Es gibt Leute, die finden, jetzt muss man losschlagen, jetzt haben wir ein Motiv und eine Gelegenheit. Und es gibt andere, die warnen, das sei sehr schlecht, das solle man nicht tun. Und der Trump ist so irgendwo zwischendrin. Und die Falken, die früher dann Tonangaben und Trump beeinflusst haben, die sind nicht mehr da. Das ist der John Bolton und das ist der ehemalige Außenminister. Die sind beide nicht mehr quasi im Team um Trump, sodass Trump einerseits Leute hat, die den Schlag befürworten und andererseits Leute, die warnen, das Militär warnt, der Witkoff warnt, der setzt auf Diplomatie. Andere sagen aber, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt.
Es wird ja viel darüber berichtet, dass die US-Administration der Regierung im Iran mehr oder weniger versucht hat, eine goldene Brücke zu bauen, wie immer man über das wirkliche Gold darin denken mag. Weshalb ergreift Teheran nicht diese Hand, die aus Washington entgegengestreckt wurde?
Das Regime hat Angst, als weich zu gelten. Und deshalb ist es im Moment nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Auch eben, weil es überzeugt ist, dass es ein kurzer Krieg sein wird und ein Krieg, den die Amerikaner trotz des riesigen Build-ups nicht gewinnen können, weil sie dazu keine Zeit haben werden. Die Iraner oder das Regime will keinen Kompromiss oder ist nicht zu einem Kompromiss bereit, weil das Schwäche zeigen würde. Das würde ihm als Zeichen der Schwäche ausgelegt. Und das ist aus Sicht des Regimes gefährlich. Gerade angesichts der jüngsten Unruhen, die jetzt offenbar wieder aufflackern. Das Regime hat Angst, dass ihm das schaden könnte, weil es dann als schwach gelten würde.
Betrifft das vor allem auch den Streit um die Raketen, um das Raketenprogramm Teherans? Also ist das etwas, was tatsächlich unverhandelbar ist?
Die Raketen sind für die Iraner und für das Regime unverzichtbar. Und zwar wurden im letzten Krieg, im Juni, wurde die ganze Luftwaffe weitgehend zerstört, die schon zuvor schwach war. Und die Iraner haben eigentlich nur noch die Raketen, mit der sie sich verteidigen können und mit der sie vor allem auch angreifen können. Ohne Raketen wäre das Regime quasi nackt, hilflos und müsste alles mit sich geschehen lassen. Und deshalb sind die Raketen eigentlich kein Thema, über das die Iraner diskutieren wollen oder können, aus ihrer Sicht, weil sie eben, das ist ihr letztes Stück, das sie noch haben, um sich verteidigen zu können und um anzugreifen. Denn auch die Stellvertreter, also die Hisbollah und die Hamas und zum Teil auch die Houthis, die sind ziemlich geschwächt, sodass die kaum mehr einsetzbar sind. Auch wenn sich die Iraner im Moment bemühen, die Hisbollah wieder ein bisschen aufzumöbeln, indem sie auch in die Strukturen eingreifen der Hisbollah. Aber das sind alles Dinge, die das Regime in Teheran stark schwächen.
Eines der Hauptmotive der Regierung in Teheran könnte sein, beziehungsweise Sie haben es angedeutet, dass es das sein könnte, nämlich für eine Art patriotischen Moment zu sorgen durch die eigene Haltung, indem sich die Bevölkerung oder ein erheblicher Teil der Bevölkerung hinter das Regime stellt. Ist das eine Konstellation, eine Strategie, die wirklich auf Erfolg gegründet ist?
Das ist nicht anzunehmen im Moment. Das wäre vielleicht vor 2 Jahren richtig gewesen. Aber im Moment hat sich das Regime so brutal gebärdet gegenüber den Aufständischen, gegenüber den Kritikern, gegenüber der Opposition. Mehrere tausend Leute wurden in Massakern umgebracht. Das Ansehen des Regimes ist bei vielen sehr schwach und sehr tief oder sogar an einem Minuspunkt. Und deshalb glaube ich nicht, auch gestützt auf Gespräche mit Leuten im Iran, dass das groß helfen würde in der jetzigen Situation.
Wir lesen im Moment gerade wieder über neu aufgeflammte Proteste im Iran, ohne wirklich zu wissen, wie breit, wie fundamental die wirklich sind. Aber können solche, lassen wir sie regional begrenzt sein, aber können solche neu aufgeflammten Proteste dazu beitragen, dass Teheran flexibler wird in den Verhandlungen mit den USA?
Ich glaube im Gegenteil, die werden noch härter durchgreifen, falls das überhaupt noch möglich ist, weil sie eben spüren und weil sie auch hören im Westen, das sind ihre letzten Tage und das ist für das Regime aus naheliegenden Gründen nicht akzeptabel und sie werden es nicht zulassen, dass sie durch den Mob der Straße, aus ihrer Sicht Mob der Straße, dass sie da aus dem Amt gedrängt werden. Deshalb glaube ich, dass dieser patriotische Effekt, dass der dieses Mal nicht spielen wird.
Es wird ja auch immer wieder gemutmaßt, dass Teheran deshalb so selbstbewusst ist im Moment, weil es darauf setzt, dass sowohl Moskau als auch Peking im Falle einer militärischen Operation der USA ihnen in irgendeiner Weise beistehen würden. Ist das eine seriöse Annahme?
Ich glaube, die Iraner müssen sich auf eine Enttäuschung gefasst machen. Sowohl Peking als auch Moskau haben kein Interesse, sich mit den USA anzulegen und sich jetzt für die Iraner auch militärisch einzusetzen. Das wird vielleicht im Sicherheitsrat möglich sein oder auf diplomatischer Ebene, aber militärisch glaube ich nicht, dass die Russen oder die Chinesen den Ayatollahs zu Hilfe eilen werden. Das sind die eigenen Interessen, stehen ihnen näher als die Interessen der Iraner.
Vor wenigen Tagen gab es großes Erstaunen über die Meldung, dass die Russische Föderation eines ihrer sogenannten Doomsday-Flugzeuge, also die fliegenden Gefechtsstände, nach Teheran entsandt haben. Das wurde als Signal gewertet, dass Russland zeigen wolle, wir werden hier nicht einfach so zugucken wie in Venezuela. Ist das so oder was denken Sie, hat das zu bedeuten gehabt, dass eines dieser Doomsday-Flugzeuge Russlands in Teheran gelandet ist?
Ich würde das nicht überbewerten, weil letztlich würde dieses Flugzeug ja dann von den Iranern eingesetzt und die Russen würden sagen, okay, das war ein Geschäft, wie jedes andere auch. Natürlich wollen wir den Iranern helfen, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Ganz allgemein nochmal eine Frage, Herr Heumann. Wie schätzen Sie das ein? Wer verhandelt besser, die USA oder Teheran?
Die Iraner sind dafür bekannt, dass sie sehr professionell verhandeln, dass sie hartnäckig sind, das sieht man auch jetzt, dass sie faktisch sehr geschult und sehr gut vorbereitet in die Verhandlungen gehen. Sie haben auch Geduld, sie haben einen langen Zeithorizont, sie können sich Zeit lassen, das gehört zu ihren Stärken. USA, die haben erstens viel weniger Geduld als die Iraner und sie wollen schnell einen Deal. Und sie sind auch bereit, ein Package-Deal zu machen, also so ein Paket, in dem der eine das gibt und der andere hier Konzessionen zeigt. Das ist bei den Iranern vielleicht weniger der Fall. Also die beiden Strategien, die unterscheiden sich fundamental. Und letztlich begünstigt das eigentlich die Wahrscheinlichkeit eines Militärschlags der Amerikaner, wenn ich davon ausgehe, wie gesagt, dass die Iraner einen langen Schnauf haben und die Amerikaner weniger, dass denen der Geduldsfaden reißt, dann könnten sie schneller den Befehl geben, jetzt aber greift mal an.
Am Donnerstag soll es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran geben. Wir waren über mögliche Konstellationen, Motive, Zwänge und so weiter im Gespräch mit dem Korrespondenten des Kontrafunks in Tel Aviv. Vielen Dank, Pierre Heumann.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Dass das christliche Passionsfest und der muslimische Ramadan am gleichen Tag beginnen wie in diesem Jahr am 18. Februar, ist eine seltene Koinzidenz und soll laut Angaben der Medien erst in 33 Jahren wieder vorkommen. In Österreich ist derzeit allerdings nicht dieses kalendarische Phänomen Gesprächsthema, sondern die Tatsache, dass ausgerechnet im Betriebskindergarten des Bundeskanzleramtes ein Ramadan-Kalender veröffentlicht wurde, der den Kindern mehr oder weniger freiwillig Normen des Islam nahebringen soll. Überhaupt sind rigide Regelauslegungen im Rahmen des Ramadan offenbar ein zunehmendes Problem in österreichischen Schulen. Wir wollen darüber und über anderes sprechen mit der österreichischen Grundschullehrerin Susanne Wiesinger, die als Autorin des Buches Kulturkampf im Klassenzimmer breite Aufmerksamkeit erlangte. Herzlich willkommen, Frau Wiesinger.
Ja, ich begrüße Sie.
Frau Wiesinger, ein Ramadan-Kalender im Betriebskindergarten des Bundeskanzleramtes in Wien. Ist das die neue Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen?
Das denke ich jetzt nicht, dass das die neue Normalität ist. Aber es ist einfach ein Ausdruck dafür, wie präsent, schon vom Kindergarten bis hinauf in die Oberstufe, dann zu Abiturklassen, wie präsent der Ramadan ist. Was logisch ist, denn die Zahl der muslimischen Schüler nimmt einfach ständig zu. Gerade in Ballungsräumen natürlich.
Es wird berichtet, dass immer mehr Kinder in den österreichischen Schulen während des Ramadans fasten und dadurch gesundheitliche Probleme bekommen. Inwieweit beeinflusst das den Schulbetrieb?
Ja, dass die Zahl der Kinder, nämlich schon nicht nur Jugendlichen, die fasten, zunimmt, ja, das kann ich bestätigen aus meinem Umfeld. Ich habe überwiegend muslimische Schüler und Schülerinnen. Dieses Jahr ist es weitaus weniger schlimm, weil es noch nicht so heiß ist. Aber Sie können sich vorstellen, wie es dann ist, wenn es 40 Grad hat. In den Klassen natürlich noch mehr. Wir haben keine klimatisierten Klassen und die Kinder nichts essen und trinken. Also das führt dann schon zu Problemen. Aber selbst im Februar jetzt, wo es eben nicht heiß ist und wo natürlich Sonnenuntergang auch etwas früher ist, das heißt, sie dürfen früher essen, natürlich, sie sind schlapp, sie sind müde, sie klagen über Kopfschmerzen, über Bauchschmerzen. Ja, es kommt schon vor, dass wir auch dann die Kinder abholen lassen, weil ein produktives Lernen nicht mehr möglich ist.
Hat diese Zunahme von strikten Befolgen der Ramadan-Regeln, die ja Pflicht sind im Gegensatz zum Fasten im Christentum, also dass immer mehr junge Schüler dem Ramadan folgen, hat das mit einer zunehmenden Frömmigkeit von Schülern oder mit Druck aus den Elternhäusern zu tun?
Tatsache ist, dass viele islamische Religionslehrerinnen schon betonen, dass Kinder und Jugendliche, vor allem wenn sie was leisten müssen in der Schule, nicht fasten müssen und dass das auch nicht im Koran steht. Soweit habe ich mich schon informiert bei Religionslehrerinnen. Dann ist auch das Phänomen da, dass Kinder sehr wohl ihre Jausenbox mithaben, mit Obst, Brot, ja, allen möglichen, sogar Süßigkeiten drinnen, und das aber nicht essen wollen. Das heißt, die Eltern oder Mütter geben ihnen sehr wohl eine Jause mit, gerade in der Grundschule. Und sie essen es aber dann nicht oder weigern sich, das zu essen. Also das würde ich sagen, das ist einerseits natürlich Frömmigkeit, andererseits aber so ein richtiger Hype. Es ist hip zu fasten. Und das ist schon bis ins Grundschulalter. Bei Jugendlichen wird das dann noch viel, viel stärker.
Man kennt das ja aus der eigenen Schulzeit noch, dass man gerne zu einer Gruppe gehören will mit starken Anführern oder charismatischen Anführern. Gibt es sowas auch Ihrer Beobachtung nach unter muslimischen Schülern, die halt mehr oder weniger durch bewusstes Vorleben und weniger durch rigide Ansage dazu beitragen, dass so viele junge muslimische Schüler fasten im Ramadan?
Also ich vermute mal, das ist der Hauptgrund. Man will sich matchen mit den anderen. Wer ist jetzt der bessere Muslim, die bessere Muslima? Und man darf die Social-Media-Plattformen nicht unterschätzen. Da sind dann diese besonders hippen, coolen Prediger, inwieweit die religiös ausgebildet sind, weiß ich nicht, aber die dann natürlich die Kinder und Jugendlichen auffordern zu fasten. Das ist klar.
Aber durch muslimische Gemeinden oder durch muslimische Verbände wird jetzt kein Druck ausgeübt auf die Schulen?
Doch, das denke ich schon. Also als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde durch meinen Beruf, das ist ja schon 10 bis 15 Jahre her, ja, da waren es eher die muslimischen Moscheegemeinden und Verbände. Inwieweit die jetzt noch immer das Predigen oder Druck ausüben, kann ich nicht beurteilen. Wo ist der Einfluss stärker jetzt? Bei den muslimischen Verbänden oder durch dieses Umfeld und junge TikTok-Prediger? Eins fällt mir schon auf. Es ist so dieses berühmte, die Geister, die ich rief, ja? Den Erzkonservativen, und das sind erzkonservative Muslimverbände, ist es, glaube ich, mitunter ein bisschen entglitten. Denn die Jugendlichen toppen das noch. So habe ich den Eindruck. Aber bitte, es müssen da wirklich Studien her. Würde mich auch sehr interessieren. Wäre auch für Lehrer sehr hilfreich.
Ihrer Wahrnehmung nach, wie reagieren die nicht-muslimischen Schüler auf die Entwicklung?
Wenn es noch ausgeglichen ist in Klassen, was immer weniger der Fall ist, weil es findet eine totale Ghettoisierung statt, ja, zwischen Nicht-Muslimen und muslimischen Schülern, ja, dann kommt es schon zu heftigen Diskussionen und Streits und auch Raufereien mitunter, natürlich. Du bist ein Schwein, du isst Schwein und das ist Haram und so. Und natürlich auch dann die Gegenseite, die geben sich's dann gegenseitig, ja. Wenn die in der Minderheit sind, so wie in meiner Schule zum Beispiel, sind sie sehr still, leise und passen sich an. Ich möchte jetzt noch was ergänzen. In meiner Schule, das ist eine Grundschule, die Mehrheit der Schüler fastet nicht, ja. Aber wir tun da schon was dazu, wir Lehrerinnen und Lehrer. Also das schon. Also wir fordern sie schon auf, ihre Jause rauszunehmen und zu essen. Oder wir müssen anrufen zu Hause. Also wenn man das als Lehrer übergeht oder nicht bemerkt, na klar, dann essen und trinken sie nicht.
Wie hat bislang die Regierung, die Schulbehörden, wie haben die bisher darauf reagiert? Gibt es irgendwelche Anleitungen, Anregungen, Weisungen eventuell, wie man während des Ramadans vorzugehen hat, umzugehen hat?
Ja, das gab es schon immer wieder. Und da wurde halt Informationsblätter meistens über die islamische Religionslehrerin, die dann weitergeleitet wurden an die Eltern, dass Fasten im Ramadan ja für Kinder und Jugendliche keine Pflicht ist. Für Lehrer, naja, das ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich sind wir Lehrer angehalten, auf das Wohl der Kinder zu schauen. Und dazu gehört auch, dass sie nicht Kreislaufprobleme bekommen, zum Beispiel, und nicht mehr lernen können, nicht mehr dem Unterricht folgen können. Andererseits kommt man rasch in den Verdacht oder muss man sich rasch rechtfertigen, nicht rassistisch oder islamophob zu sein. Also es ist immer eine Gratwanderung und da gibt es sicherlich auch Lehrer, in meiner Schule Gott sei Dank nicht, ja, aber ich weiß es, die dann lieber einmal schweigen und die Kinder fasten lassen.
Ein anderes großes Debattenthema war und ist das Kopftuchverbot für unter 14-jährige muslimische Mädchen an österreichischen Schulen, das ab dem kommenden Schuljahr gelten soll, aber bereits jetzt mit einer sogenannten Aufklärungsphase gestartet ist. Ist das Verbot immer noch ein Streitthema, das ein Eskalationspotenzial hat?
Das ist ein großes Streitthema. Mehr noch als zum Beispiel vor 10 Jahren oder mehr noch als damals, als die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung es ja auch schon mal eingeführt hat, allerdings nur für Grundschulen und Kindergärten. Damals hatte es schon hohe Sprengkraft, aber jetzt noch viel mehr. Unter anderem durch den Zuzug der arabischstämmigen Schüler und Schülerinnen, ja. Also das wird bestimmt ein Riesenthema in den Mittelschulen der 10- bis 14-Jährigen und auch in den AHS-Gymnasium-Unterstufen. Das betrifft ja diese Gruppe diesmal auch.
Was ist ein AHS-Gymnasium?
Wir haben ja keine gemeinsame Schule. Also mit 10 Jahren geht ein Teil der Schüler in eine Mittelschule, Hauptschule, hat man früher gesagt, und der andere Teil geht an ein Gymnasium. Also von 10 bis 14 gilt aber an beiden Schulformen das Kopftuchverbot. Und das wird sicher hohe Sprengkraft haben dort. In Grundschulen gibt es nicht so viele Schülerinnen, die es tragen. Aber auch da, wir haben ja auch Ältere in den Grundschulen, auch schon Schülerinnen, die schon 12 sind zum Beispiel. Auch da wird es sicher Probleme geben. Also man wird mit manchen Eltern und Kindern schon Diskussionen haben. Und es wird auch zu Strafen kommen, weil so wie es derzeit aussieht, weigern sich manche natürlich, es runterzugeben.
Wird das darauf hinauslaufen, dass Eltern ihre Kinder von der Schule nehmen?
Das bleibt abzuwarten. Ich kann mir es jetzt in dem Brennpunkt, wo ich zum Beispiel arbeite, nicht wirklich vorstellen. Ich kann es mir aber vorstellen an Gymnasien zum Beispiel. Also eine privilegiertere Schicht oder eine gebildetere Schicht, damit meine ich auch die Eltern, ja, die könnte sich da möglicherweise, weiß ich nicht, das sind Spekulationen, formieren und eigene Schulen gründen dann oder Lerngemeinschaften oder was auch immer, ja. Könnte passieren, ich weiß es nicht, ja. Es bleibt abzuwarten. Und dann bleibt abzuwarten, es wird ja dagegen geklagt, wie der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ne.
Auch in Österreich hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen und sorgt für leidenschaftlichen Streit an österreichischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, zusätzlich zum bereits beschlossenen Kopftuchverbot für unter 14-jährige muslimische Mädchen. Darüber sprachen wir mit der österreichischen Grundschullehrerin Susanne Wiesinger, die mit ihrem Buch Kulturkampf im Klassenzimmer breite Aufmerksamkeit erlangte. Vielen Dank, Frau Wiesinger.
Gern geschehen.
Übrigens können Sie noch mehr von Susanne Wiesinger hören, denn sie ist Teil unserer Sendung Tondokument, in der wir einen gekürzten Mitschnitt einer Tagung unter dem Titel Mythos Kopftuch ausstrahlen. Die Veranstaltung fand am 17. Januar in Wien statt. Am kommenden Samstag, also den 28. Februar um 8 Uhr und 14 Uhr, Mythos Kopftuch mit Susanne Wiesinger, unter anderem im Rahmen der Sendereihe Tondokument im Kontrafunk. Sie hören Kontrafunk aktuell. Als Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident wurde, tröstete sich die transatlantische Gemeinde weltweit mit dem berühmten Check and Balances, also der Korrektivwirkung durch andere Verfassungsorgane. Als Donald Trump dann aber begann, frei werdende Richterstellen am Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA, nach seinem Gusto nachzubesetzen, griff blankes Entsetzen um sich. Nun hat der Supreme Court Donald Trump in einem entscheidenden Punkt gestoppt, und zwar sehr deutlich, wegen seiner selbstherrlichen Zölle. In der EU ist man begeistert, doch Oliver Stock vertritt in seinem Kommentar die Position, dass es keinen Grund zur Freude gibt.
Es ist die unendliche Zollgeschichte Kapitel 7,5. Überschrift: Der Supreme Court hat gesprochen. Und wie so oft, wenn höchste Richter irgendwo sprechen, klingt es für Laien ein bisschen wie die Durchsage am Bahnsteig. Zug fällt aus, Grund, höhere Gewalt. Die Welt steht da und fragt sich, was überhaupt jetzt noch fährt. Donald Trump hatte gerade begonnen, das selbst angerichtete Chaos zu ordnen. Zölle hier, Zölle dort, ein bisschen Drohung, ein bisschen Deal, kurz Politik, wie sie seit Jahrtausenden funktioniert. Die Märkte wussten wieder, woran sie waren, die Europäer auch. Und dann das. Der Supreme Court entdeckt seine Liebe zur Gewaltenteilung. Ein romantischer Anfall, der ungefähr so gut in die Gegenwart passt wie ein Grammophon in ein TikTok-Video. Ausgerechnet jetzt, wo ein Präsident versucht, die Globalisierung vom Kopf wieder auf die Füße und nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen, fällt den Richtern ein, dass der Kongress zuständig sei. Der Kongress. Das Gremium in Washington, das seit Jahren vor allem damit beschäftigt ist, sich selbst zu blockieren. Seit der klare Beschluss da ist, ist gar nichts mehr klar. Die Lage spitzt sich weiter zu. Die Regierung in Washington arbeitet mit Hochdruck an neuen rechtlichen Konstruktionen, um ihre Zollpolitik abzusichern. Handelsgesetze, nationale Sicherheitsargumente, Notstandsregelungen, das Arsenal ist groß. Gleichzeitig versuchen die Demokraten, die Republikaner im Kongress zu spalten. Einige Wirtschaftsvertreter warnen vor Gegenmaßnahmen aus Asien. Andere sehen in der Eskalation eine historische Chance zur Reindustrialisierung. Die Börsen reagieren nervös, aber nicht panisch. Man merkt, die Märkte und die Anleger, die sie steuern, haben sich an Trump gewöhnt. Unsicherheit gehört inzwischen zum Preis, der an den Märkten gehandelt wird. Die Anleger sind realistischer als die Politiker. Und Trump reagiert, wie er immer reagiert, wenn Bürokratie versucht, ihn zu stoppen. Er macht weiter. Ein Dekret, 10% Zoll auf alles oder noch mehr. Dazu nutzt er einen juristischen Umweg, ein Handelsgesetz von 1974. 150 Tage kann er so agieren. Danach ist vielleicht der Kongress wieder dran, vielleicht auch nicht. Trump sagt, ich muss das nicht. Man kann das für Hybris halten. Man kann es aber auch als seltene Ehrlichkeit deuten. Präsidenten tun seit jeher, was sie wollen, nur reden sie normalerweise nicht so offen darüber. In Washington beginnt deswegen gerade eine grundsätzliche und wichtige Debatte. Wie viel Macht braucht ein Präsident in einer Welt, in der Entscheidungen schneller fallen müssen, als Gesetzgebungsverfahren dauern? Trump hat verstanden, was viele in Europa nicht begreifen wollen. Politik ist kein Wohlfühlseminar, sondern ein Vollkontaktsport. Natürlich schreit Brüssel nach Stabilität und Vorhersehbarkeit, aber das ist ungefähr so glaubwürdig wie ein Veganer beim Metzger. Stabilität bedeutet in Europa, wir bestimmen die Regeln und Amerika bezahlt. So war es schließlich seit Jahrzehnten. Vorhersehbarkeit heißt in Europa, bitte keine Überraschungen, wir haben uns gerade an unsere Illusionen gewöhnt. Doch in den vergangenen Tagen wurde deutlich, dass Europa selbst nicht weiß, wie es reagieren soll. Deutsche Industrieverbände warnen vor einer neuen Phase der Handelskonflikte. Frankreich fordert europäische Gegenmaßnahmen, während osteuropäische Staaten hinter den Kulissen auf Zeit spielen. Sie wissen, eine harte Eskalation könnte ihre Exportmodelle gefährden. Gleichzeitig wächst in Europa die Erkenntnis, dass man über Jahre auf ein System gesetzt hat, das nur funktionierte, solange Washington bereit war, das Risiko zu tragen. Trump war es, der damit Schluss gemacht hat. Ist das schlecht für Europa? Das muss nicht sein. Trump zeigt der Welt etwas, das sie lange nicht gesehen hat. Berechenbarkeit durch wirtschaftliche Stärke. Wer droht, schafft Klarheit. Wer verhandelt, schafft Ordnung. Wer sich aber ständig entschuldigt, schafft nur neue Forderungen. Diese einfache Gleichung haben in der sogenannten regelbasierten Welt jahrelang viele ignoriert. Seit Samstag zeigt sich aber erneut, dass genau diese Logik international wirkt. Mehrere asiatische Staaten signalisieren Gesprächsbereitschaft, selbst China sendet vorsichtige diplomatische Signale. Nicht aus Sympathie, sondern aus Kalkül. Stärke zwingt zum Dialog. Am Ende bleibt ein Bild, ein Präsident, der handelt und ein System, das ihn bremst. Eine Welt, die Stabilität will, aber vor der Voraussetzung dafür zurückschreckt. Macht. Und eine europäische Politik, die noch immer hofft, dass Regeln Konflikte ersetzen können. Doch Konflikte verschwinden nicht, nur weil man sie verwaltet. Sie werden dann nur immer teurer.
Oliver Stock kommentierte. Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Energiepolitik wird zu einem neuen Streitpunkt innerhalb der deutschen Regierungskoalition. Jedenfalls deutet sich das an. Denn CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will den Ausbau der wetterabhängigen Energien neu regeln und gleichzeitig die Kosten für Stromkunden senken. Kritiker der Energiewende sehen einen Schritt in die richtige Richtung. Die Klimabewegung allerdings tobt. Was steckt hinter diesem Gesetzentwurf? Darüber spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt und Wirtschaftsfachmann Thomas Mock. Schönen guten Tag, Herr Mock.
Guten Tag, hallo.
Herr Mock, vor wenigen Tagen wurde der Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium im wahrsten Wortsinne geleakt. Was genau ist eigentlich geplant?
Gut, geplant sind eigentlich nur ganz kleine Einschnitte. Insoweit scheint mir Frau Reiche sehr vorsichtig zu sein, weil sie natürlich um die derzeit sehr stark in der Öffentlichkeit thematisierten Widerstand dieser Gruppe, die Sie gerade schon erwähnt haben, im Vorspann befürchtet oder erwartet hat. Nämlich nur eine kleine Änderung insoweit, dass, um es mal zusammenzufassen, dann, wenn der Strom der Windanlagen nicht in die Netze eingespeist werden kann, dass dann auch keine Vergütung gezahlt wird. Und zwar in den Gebieten, wo es relevant ist für die nächsten 10 Jahre. Das heißt, dass in dieser Zeit in diesem Gebiet nicht ohne weiteres weitere Windanlagen errichtet werden sollten. Wobei auch hier natürlich zu berücksichtigen ist, werden denn in Zukunft dann auch tatsächlich so viel Möglichkeiten gegeben, dass nicht eingespeist werden kann. Denn das Netz entwickelt sich dynamisch. Wir haben die Batteriethematik auf der anderen Seite, wo ja die Lobby auch versucht, gewisse Negativzeiten zu verhindern. Das heißt, dann, wenn der Strom negative Preise zeigt, dass man dann den Strom einspeist in die Batterien, um ihn wieder abzurufen, wenn der Strom teurer ist und damit mehr Geld zu verdienen. Aber zusammengefasst, ich glaube und habe den Eindruck, dass eben diese Thematik auf der einen Seite überzogen wird von der Lobbyseite, nämlich dahingehend, dass hier die Frau Reiche gar nicht mal angefangen hat, die Vergütung abzusenken, weil die Subvention für EEG-Anlagen viel zu hoch ist. Da werden Übergewinne in enormem Umfang getätigt, was man auch an den enormen Pachtzahlungen sieht, die ja in der Medienwelt kolportiert wurden. Und auf der anderen Seite eben noch nur dort Windanlagen errichtet werden sollen, wo auch genügend Netze vorhanden sind. Eine völlig legitime und sinnvolle Angelegenheit. Nämlich bisher ist es so, dass Windanlagen wo auch immer errichtet werden können, auch wenn der Strom nicht eingespeist werden kann, mit der Folge erhebliche Desinvestitionen im Blick auf das Geld, was investiert wird. Das ist den Investoren aber alles egal gewesen, weil es von den unbeteiligten Dritten, den Bürgern, bezahlt werden muss. Und dass das endlich aufhört, dass das endlich effizienter gestaltet wird, dass das, was von den Bürgern im Grunde zwangssubventioniert eingezogen wird, nur Investitionen getätigt wird, die auch sinnvoll sind, die auch wirklich zu Stromproduktion führt, das, denke ich mir, sollte eigentlich jedem vernünftigen Menschen klar und verständlich sein. Und diese sehr egozentrische Einstellung, ich baue jetzt die Windanlagen, wo ich gerade gute und preiswerte Grundstücke gefunden habe, und dann soll der Staat dafür sorgen, sprich die Bürger, dass das ich entsprechend auch finanziert bekomme. Diese Einstellung, die muss dringend beendet werden. Und da ist Frau Reiche auf dem richtigen Pfad. Und zwar auf einer ganz kleinen, vorsichtigen Spur. Und insoweit ist die Kritik völlig überzogen.
Entspricht das auch dem erklärten Ziel, die Kosten zu senken für die Stromkunden? Also kann Frau Reiche, kann die Bundesregierung mit diesem Gesetzentwurf dieses Ziel tatsächlich erreichen?
Ich bin da sehr skeptisch, weil wirklich Kosten senken könnte man zum Beispiel, wenn wir die EEG-Subventionen absenken würden oder wenn die CO2-Kosten abgesenkt würden, weil die unmittelbare Auswirkung auf den Strompreis haben. Hier ist dieses Ziel von Frau Reiche vielleicht möglich, aber nur in sehr viel geringerem Umfang. Das heißt, im Grunde wird vermieden, dass in Zukunft die weiteren Steigerungen der Lasten für die Bürger vielleicht nicht mehr ganz so stark ansteigt, wie es wäre, wenn beliebig Anlagen gebaut werden. Insoweit ein ganz kleiner, vorsichtiger Ansatz, der natürlich zu gewissen Veränderungen, auch was den Bau von Anlagen und deren Interessen anlangt, aber im Grunde nur eine vorsichtige, weniger stark ansteigende Kostenlast für die Bürger bedeutet. Das heißt, keine wirkliche Minderung am Ende.
Wenn ich Sie so reden höre, dann klingt es für mich fast so, als wenn die Reaktion auf Frau Reiches Vorstoß eher so ein pavlovscher Reflex als wirklich ernsthafte Kritik an Fakten ist.
Ja, das ist wie ein Reich, wo diese Industrie glaubt, sie kann machen, was sie will, und sie bestimmt die Gesetze und sie bestimmt die Regelungen, auch wenn die Dritten, sprich die Bevölkerung, das alles zu finanzieren hat. Und jeder, der in dieses Reich eindringen will, Veränderungen vornehmen will, wird im Grunde aus dem Reich verstoßen, egal mit welchem kleinen oder großen Vorschlag, egal wie effizient oder ineffizient diese Vorschläge sind. Das ist mein Eindruck. Das heißt, egal was Frau Reiche vorgeschlagen hätte, ob dieser Vorschlag oder andere Vorschlag. Es wäre allemal mit dem Vorschlaghammer auf Frau Reiche losgegangen, so wie man es jetzt aussieht. Eine Zerstörung der Energiewende wird da zum Teil fast schon hetzartig. Was muss man sich mal vorstellen, was da passiert, gegen Frau Reiche vorgetragen. Also im Grunde in der Tat Pavlovscher Reflex. Und die wirklichen Belastungen des Systems stehen ja erst bevor. Denn die tatsächlichen Kosten, die auf uns zukommen, gehen ja weiter. Dieses System, was Frau Reiche vorgeschlagen hat, wird nur eine kleine Änderung und keine tatsächliche, wirkliche Kostenentlastung bedeuten.
Herr Mock, die Frage ist ja gar nicht so sehr, welche Kritik Frau Reiche einstecken muss, welcher Widerstand ihr entgegenschlägt. Das ist, glaube ich, fast schon erwartbar gewesen. Aber ist das Gesetz überhaupt mit dieser Koalition umzusetzen?
Das wird sich zeigen. Die Lobby hat ja sehr starke Positionen innerhalb der SPD. Frau Dr. Nina Reiche ist sehr bekannt, viele um sie herum auch, die diese Position vertreten, dass keine Änderung stattfinden darf. Immer mit der Monstranz, die vor sich hergetragen wird. Das Klima wird damit gerettet. Man muss aber sehen, es sind ja Milliarden Investitionen und Interessen, die damit verbunden. Also ich habe mal durchgerechnet, wenn wir die 30.000 Windanlagen, die heute in Deutschland stehen würden, zu 7-Megawatt-Anlagen umfunktionieren würden und die würden die heute üblichen Höchstsätze der Bundesnetzagentur bekommen von etwa 7,25 Cent, dann wären das Zahlungslasten in den nächsten 20 Jahren von über 1 Billion Euro. Das heißt, das kann niemand bezahlen, selbst wenn es etwas weniger ist, wenn das und das zu geringeren Kostenstrukturen führen würde. Und auf der anderen Seite ist das aber so viel Geld, dass natürlich dieses Geld, diese Finanzinteressen, die dahinter stehen, massiv Druck machen, weil die wollen das Geld weiter natürlich so wie bisher. Die leben da wunderbar, legen die Füße nach oben und die Bürger dürfen bezahlen. Und dieses System hat eine Eigendynamik entwickelt, die höchst beunruhigend ist. Ich hatte eben schon gesagt, es ist fast wie ein eigenes Reich, in dem man sich quasi bewegen kann, wie man will. Und keiner, der an der Grenze irgendwas ändern möchte, wird sofort zurückgeschlagen. Dieses muss sich ändern, weil es ist quasi ein Staat im Staate geworden, das sich so nicht weiterentwickeln darf. Aber wir werden sehen, wie die SPD reagiert. Wenn die SPD keine Änderungen, so wie die Lobby es jetzt vorschlägt, bereit ist zuzubilligen, dann in der Tat könnte es dazu führen, dass Frau Reiche natürlich beschädigt wird, was auch nicht im Sinne von Herrn Merz sein kann. Aber man muss sich vorstellen, wo soll denn eine Änderung stattfinden? Es ist ein System, was keiner am Ende mehr finanzieren kann, das so nicht weiterlaufen kann. Mit anderen Worten, ein System in diesem Umfang, was ein Staat im Staate inzwischen darstellt und mit immensen Kosten in einer Situation, wo der Staat sowieso unter Geldmangel leidet, die Bürger weiter belastet, ist auf Dauer nicht tragfähig. Und wenn die SPD sich eben damit nicht einverstanden erklärt, Änderungen vorzunehmen, dann wird es sehr schwer für die Koalition, weil es ist enorm viel Geld und für enorm viel Interessen damit verbunden. Also insoweit ist, glaube ich, zwingend notwendig, eine Einigung zu erzielen, ob mit diesem Vorschlag von Frau Reiche oder Ähnlichem. Nur es kann so nicht weitergehen.
In der Debatte geht es ja ganz viel auch um Jobs, die verloren gehen durch die Energiewende. Laut neuesten Analysen sind allein im vergangenen Jahr über 124.000 Jobs verloren gegangen in der deutschen Industrie und auch nicht wieder neu aufgebaut oder irgendwie substituiert worden und so weiter. Ist die Energiewende ein Jobkiller?
Die Energiewende ist ein Jobkiller und zwar auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene, weil eben die Investitionen im Energiebereich ja auch alle ins Ausland verlagert werden. Wir bekommen inzwischen 90% der Solaranlagen aus China, über 50% der Windanlagenteile kommen aus China oder ähnlichen Ländern. Das heißt, das ist ja nicht mehr, was tatsächlich bei uns in Deutschland hergestellt wird. Und dann ist schon seit mehreren Jahren zu beobachten, dass die energieintensive Industrie auswandert, nicht nur wegen der hohen Stromkosten und Energiekosten, sondern weil durch diese Politik die Perspektive für Investitionen fehlt. Ohne Investition keine Wertschöpfung, ohne Wertschöpfung keine Steuereinnahmen. Ohne Steuereinnahmen können unsere Sozialsysteme nicht mehr aufrechterhalten werden. Sie können nicht mehr finanziert werden. So, und das ist also eine ganz unglückliche Konstellation, die sich derzeit immer stärker herauskristallisiert. Und dadurch, dass das schon seit vielen Jahren so geht und jetzt im Grunde einen Höhepunkt erreicht und die Politik immer noch in der Lage ist, Veränderungen vorzunehmen, wird natürlich die Dramatik auch auf der industriellen und Arbeitnehmerseite immer stärker. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass wir nur noch mit Wind und Solar Strom und Energie produzieren wollen und uns damit von China in eine Abhängigkeit begeben, wie wir es noch nie zuvor abhängig gewesen sind. Auch nicht von Russland. In Zeiten, wo wir Gas von Russland bekommen haben, haben wir eigene Atomkraftwerke, eine Kohlekraftwerke, eine Gaskraftwerke gehabt. Die sollen ja alle abgerissen, abgeschafft werden. Mit anderen Worten, diese Perspektive, die mit dieser Politik verbunden ist für eine Industrie, die darauf aufgebaut hat, dass der Staat günstig Energie zur Verfügung stellt. Das war quasi ein ungeschriebener Vertrag, der einseitig staatswegen gekündigt wurde. Führt nunmehr dazu, dass die Perspektive für Unternehmen verloren gegangen ist und die suchen natürlich dann dort, wo die Rahmenbedingungen besser sind, im Ausland, weil die Perspektive in Deutschland ist eben dadurch nicht gegeben, dass auch die SPD nicht bereit ist, hier nur einen Millimeter bisher nachzugeben. Und wenn die Koalition es nicht schafft, das EEG zu ändern, wird es ganz, ganz schwer. Ich habe natürlich eine Hoffnung noch. Ende des Jahres läuft ja die bisherige fünfjährige Zeit der Beihilfeprüfung durch die EU aus. Das heißt, die EU wird dieses Jahr das EEG allemal prüfen müssen. Und es ist ja auch alles schon geschoben und geschoben worden auf Ende dieses Jahres, um die Schuld und die Änderungspflicht der EU im Grunde im Mittelpunkt zu haben und sich dann hinter der EU zu verstecken, was immer sie als Änderungen vorschlägt. Aber auch da gibt es natürlich von der Lobby bereits Vorschläge, die im Grunde auf ähnliche Systeme, auf ähnliche Kosten hinauslaufen wie das jetzige EEG. Mit anderen Worten, es ist ein unheimliches Finanzkonstrukt mit Milliardeninteressen, eine schwerreiche große Industrie, die im Grunde alles andere platt macht, nur um ihre Interessen durchzusetzen und die Finanzinteressen zu sichern. Das ist sehr beunruhigend und das ist, was ich eben damit sagte, Staat im Staate. Und das sieht natürlich ein Unternehmer, das sehen die Industrieunternehmen. Und diese Skepsis führt zu entsprechenden Abwanderungen einerseits und andererseits ist der Energiebereich, wo man denkt, man hätte vielleicht Arbeitsplätze schaffen können, inzwischen auch ausgelagert, weil die Kosten einfach höher sind in Deutschland als anderweit. Und China kann eben durch die Skaleneffekte die ganzen Anlagen viel billiger herstellen, mit erheblichen Konsequenzen auch für uns hier in Deutschland.
Die deutsche Bevölkerung ist ja ziemlich gespalten, was das Thema wetterabhängige Energien betrifft. Es gibt praktisch kein Windkraftprojekt mehr, wo nicht sofort eine Bürgerinitiative aktiv wird und wo es mächtigen Protest dagegen gibt, der durchaus auch immer erfolgreicher wird, was die einzelnen Projekte betrifft. Um die Akzeptanz zu steigern, sollen Bürger jetzt an Windparks beteiligt werden, etwa durch sogenannte Energiegenossenschaften. Halten Sie das für ein praktikables Modell?
Nein, die Projektierer, die pro Windanlage durchaus mehrere Millionen Euro Gewinn machen können, verlagern im Grunde die Gefahren, die auf der anderen Seite mit der Finanzierung zusammenhängen, auf diese Genossenschaften oder Bürgerenergiebeteiligungen, weil die Bürger werden im Grunde nicht an den Gewinn beteiligt, sondern nur an den laufenden kleineren Optionen, die es dann im Laufe der 20 Jahre gibt. Und häufig sind das Nachrangdarlehen und ähnliche Versprechungen. Teilweise wird man den Strom 1 Cent billiger kommen und so weiter. Alles das sind im Grunde Peanuts, wo mit wenig Geld die Bürger gelockt werden, ein positives Image zu erzeugen und durch eine Beteiligung auch das Image der Anlagen selbst zu verbessern. Die Risiken aber, die auch damit verbunden sind, auch wie es mit dem EEG, den Subventionen weitergeht, wird auf diese Bürger verlagert. Und es hat ja schon einige Insolvenzen gegeben in der Vergangenheit. Und die Zinsen, die angeboten werden, sind unverhältnismäßig im Hinblick auf das Risiko, das im Rahmen von Nachrangdarlehen und Ähnlichem auf die Bürger abgewälzt werden. Das heißt mit anderen Worten, hier werden die Bürger im Grunde in eine Locksituation hineingezogen, mit angeblich tollen Mitteln, um das Klima zu retten, was in der Realität nur bedeutet, dass die Projektierer und die Finanzgeber einen Teil der Finanzmittel auf die Bürger abwälzen und damit auch die Risiken auf diese Bürger abwälzen. Und ich kann aus meiner persönlichen Perspektive nur sagen, es ist auf jeden Fall besser, die Bürger bringen ihr Geld auf die Bank, auf die Sparkasse, dort ist das Geld bis 100.000 Euro auf jeden Fall staatsgesichert. Bei einer Investition in Windanlagen ist kein einziger Euro gesichert. Wenn es schief geht, geht es schief und dann ist das ganze Geld weg. Und für dieses Risiko ist die Verzinsung, die angeboten wird, unverhältnismäßig niedrig.
CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche will den Ausbau der wetterabhängigen Energien in Deutschland neu regeln und gleichzeitig die Kosten für die Kunden senken. Doch echte Begeisterung schlägt Katharina Reiche dafür nicht entgegen. Wir waren im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Wirtschaftsfachmann Thomas Mock. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mock.
Ich danke Ihnen.
Damit sind wir am Ende von Kontrafunk aktuell. Noch schnell ein Programmhinweis. Heute um 8 und 14 Uhr lädt sie Burkhard Müller-Ulrich zu einer weiteren Ausgabe von Persönlich ein. Sein Gast ist heute Markus Frohnmeier, stellvertretender Chef des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg und stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag und auch einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. 8 und 14 Uhr also persönlich im Kontrafunk. Ich darf mich für Ihre Loyalität und Ihr ungebrochenes Interesse an unseren Informationsangeboten bedanken. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, schreiben Sie an info@kontrafunk.radio. Wenn Sie darüber hinaus auch finanziell dazu beitragen wollen, dass der Kontrafunk weiter sendet, dann können Sie auf der Internetstartseite von kontrafunk.radio unter dem Button Unterstützen eine Spende Ihrer Wahl in Auftrag geben, für die wir uns schon jetzt von Herzen bedanken. In der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich uns allen ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.